Hörschnäggis. Wir für euch aus Rheinland-Pfalz. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Gucken Sie, da drüben an dem Baum war die Stelle, wo Oskar wie wild angefangen hat zu graben.
Ja, also zuerst dachten wir, das ist wieder irgendeine arme Mäusefamilie, der hinterhergräbt.
Und dann wollten wir Oskar wegziehen.
Die 12-jährige Tina zeigt uns die Stelle, an der sie und ihre Schwester Simone vor wenigen Tagen am Donnersberg die rätselhafte Brosche gefunden haben. Im Wurzelgeflecht des Baumes sind Erdklumpen, Steine und ein wenig Unrat zu erkennen.
Zuerst dachten wir, es sei nur Müll im Draht.
Doch, dann haben wir was Schillerndes gesehen und wir dachten, vielleicht ist es Geld oder was anderes Wertvolles. Wir haben es rausgeholt und es sah ziemlich alt aus.
Tina und Simone betrachten den gebogenen Ring aus Bronze mit den geschwungenen Enden, in dessen Mitte ein nadelartiger Stab befestigt ist. Doch wozu könnte der Gegenstand gedient haben?
Wir dachten zuerst, es handelt sich vielleicht um eine besondere Brosche oder einen anderen Schmuckgegenstand, den man bei besonderen Festen wie Hochzeiten oder Beerdigungen getragen hat.
Ja, oder einfach eine Befestigung für das Kleid.
Vielleicht ein Haarspang oder so.
Oder irgendeine alte Gürtelschnalle.
Zu Hause recherchieren die beiden Mädchen im Internet und stoßen auf eine heiße Spur. Ganz in der Nähe des Baums, an dem sie die Brosche fanden, haben vor mehr als 2000 Jahren Kelten gelebt. Und noch heute kann man die Mauern der alten Stadt, den sogenannten Keltenwall, am Donnersberg erkennen. Der über 8 Kilometer lange Wall aus Erde und Steinen zieht sich deutlich sichtbar durch den Wald. Mehrere tausend Menschen sollen damals hier gewohnt haben. Könnte es sein, dass die Brosche tatsächlich aus der Eisenzeit stammt? Tina und Simone beschließen, der Sache auf den Grund zu gehen. Sie haben herausgefunden, dass es in Steinbach ein Museumsdorf gibt. Dort hoffen die Mädchen mehr über die Kelten und ihre Kultur zu erfahren. Gemeinsam mit den beiden nehmen wir an einer Führung durch das Keltendorf teil.
Ich darf mich kurz vorstellen, mein Name ist Ulrich Brandt und ich werde Sie heute so ein bisschen hier durch unsere Anlage begleiten, Ihnen so ein bisschen eine Einführung geben. Also, unser Keltendorf hier ist kein Dorf, ja, sondern es ist ein Modell. Hier stand niemals eine keltische Anlage. Warum steht aber trotzdem das Ganze hier? Ganz einfach, wenn Sie ein Stück zurückgehen, können Sie den Donnersberg sehen hier oben. Und der Donnersberg hat oben auf seinem Plateau Reste einer sehr großen keltischen Befestigungsanlage. Die nennt man Oppidum. Der Name ist überliefert durch Cäsar. Der beschreibt das, dass die Gallier eben diese stadtartigen Siedlungen mit Befestigungen haben. Und dieser Name wurde dann einfach übernommen. Also ein keltisches Oppidum oben auf dem Donnersberg. Also das ist der Grund für die Rekonstruktion. Und nun, wo kommen diese Häuser her? Es gibt ja keine keltischen Häuser mehr. Das ist ganz klar. Die sind verloren gegangen, existieren nicht mehr. Aber wie kommt man zu dieser Rekonstruktion? Durch Ausgrabungen. Und in der Südpfalz, bei Germersheim, beim Bau der B9, die wurde in den Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre, wurde die ausgebaut. Und dabei hat man Reste einer keltischen Siedlung gefunden. Und die Befunde, sagt man in der Archäologie, also die Reste der Häuser, die man dort ausgegraben hat, das ist die Grundlage für diese Modelle hier.
Herr Brandt führt uns von einem der rekonstruierten Häuser zum nächsten. Wir erfahren, wie die Kelten vor mehr als 2000 Jahren gelebt haben und welch ausgefeilte Techniken sie beispielsweise bei der Verarbeitung von Bronze oder bei der Herstellung aufwendiger Stoffe beherrschten. Es wird aber auch deutlich, wie schwierig es ist, genaue Erkenntnisse über das Leben der Kelten zu erzielen, die so gut wie keine schriftlichen Aufzeichnungen hinterlassen haben. Wie ein keltisches Bett aussah, konnte beispielsweise aus einer Abbildung auf einem Weinkrug erschlossen werden. Was die Kelten aßen, haben ArchäologInnen anhand von Hausabfall rekonstruiert. Vieles aber bleibt unsicher. Wie beispielsweise die Häuser im Inneren aufgeteilt und ausgestattet waren, kann nur vermutet werden.
Dann gehen wir mal in das Haus rein. Eine Frage an die kleineren und jüngeren Besucher hier. Hat es so in einem keltischen Haus ausgesehen? Kopfschütteln, ja. Das ist ein Rohbau. Ja? Ist so ein bisschen, als wenn sie in einer unausgebauten Garage stehen. So haben die Häuser mit Sicherheit nicht ausgesehen, als sie von den Kelten bewohnt waren. Warum ist das so? Man hat hier beim Wiederaufbau nur das rekonstruiert, was man archäologisch ganz sicher beweisen kann. Ja. Wie haben die Kelten ausgesehen? Wir wissen über die Kleidung eben nicht ganz genau Bescheid. Es gibt nur Teile, Ärmelstücke. Wir wissen, dass man Kleidung verziert hat mit solchen Zierborten. Das ist eine spezielle Webart, Brettchenwebkante nennt man das. Wir wissen, dass die Männer Hosen trugen. Das beschreiben die Griechen und die Römer. Ja. Leute der Hallstattzeit hatten schon Kontakt zur Mittelmeerwelt. Die haben nämlich Wein importiert aus dem Mittelmeergebiet, haben die Wein importiert über die Alpen. Und zwar nicht nur das Getränk, den Wein, sondern auch die Trinksitte, die Art Wein zu trinken, haben sie auch importiert. Die haben also versucht, die griechische, etruskische Lebensweise beim Weintrinken zu kopieren. Es gab also einen Handelskontakt, ja, gegen wahrscheinlich Salz, einen Austausch. Und deswegen beschreiben eben die griechischen Schriftsteller über diese Kelten, die sagen, dass nördlich der Alpen die Keltoi wohnen. Und daher wissen wir, dass diese Leute sich wohl Kelten nannten.
An einem ausgestellten Kleidungsstück bleiben Tina und Simone aufgeregt stehen. Sieht die Klammer, mit der zwei Stoffteile des Gewands an der Schulter verbunden sind, nicht aus wie ihre Brosche? Wir nutzen die Gelegenheit und fragen Herrn Brandt nach der Führung, was es mit der ausgestellten Klammer auf sich hat. Ist die Klammer eine Art Knopf?
Knöpfe, um Kleidung zuzumachen, gibt es eigentlich erst sehr, sehr spät. Die Menschen haben früher also das Problem gehabt, wie können sie ihre Kleidungsstücke zumachen. Entweder kann man sie zunähen, aber das geht nicht immer. Und dann hat man ganz am Anfang Nadeln verwendet. Das Problem ist nur, wenn man eine Nadel nimmt, dann rutscht der Stoff runter. Dann hat man dann ein Band oben festgebunden, damit es nicht runterrutscht. Und irgendwann im Laufe der Zeit hat man angefangen, das Ganze aus Draht zu machen. Ja, aus Bronzedraht. Erst zu biegen, dann zu gießen und so entstand ein Gegenstand, den nennt man Fibel. Das ist eine Mischung aus Sicherheitsnadeln und Schmuck. Die Sicherheitsnadel, das hält den Stoff zusammen, das schließt die Kleidung. Und die Verzierung dieser Fibeln, das ist der Schmuck.
Die beiden Mädchen befragen Herrn Brandt auch zu der Stelle, an der sie ihre Brosche gefunden haben. Kann es sein, dass sich am Donnersberg tatsächlich noch Reste der keltischen Kultur finden lassen?
Die Anlage dort oben ist etwa seit den 70er Jahren intensiv erforscht worden. Ein Stück dieser Mauer ist auch rekonstruiert, kann man sich heute anschauen. Eine Kombination aus Holzbalken und Steinen, die aufgesetzt wurden und von hinten mit einem großen Wall gegengefüllt wurde. Der Rest der Anlage ist schwierig mit der Erforschung, weil lange, lange Jahre das militärisches Sperrgebiet war, wegen einer Funkanlage und einem großen Sendemast, der da steht. Dann gab es dort oben lange Jahre im Mittelalter und auch später Bauernhöfe, die den Boden natürlich verändert haben. Und es gibt keine Ausgrabung im Innenbereich, sondern man weiß über die Verteilung, wo die Menschen gewohnt haben, über Leute, die dort oben herumlaufen und Bodenfunde aufsammeln. Ja, also Lesefunde, sagt man. Und daher wissen wir, dass es gibt also auf dem Donnersberg zwei Bereiche. Ein Bereich, der relativ dicht besiedelt war und einen Bereich, der kaum besiedelt war. Wahrscheinlich wurde der als Viehweide verwendet und in Notzeiten, bei Gefahr, konnten sich dort die Leute, die unten im Tal gewohnt haben, ohne Befestigung zurückziehen. Das Spannende ist, auf dem Donnersberg hat man auch Halbfabrikate, also unfertige Gegenstände gefunden, nämlich von solchen Fibeln, die man benutzt hat, um die Kleider zu machen.
Nach unserem Besuch im Keltendorf sind Simone und Tina wie elektrisiert. Es ist also durchaus möglich, dass es sich bei ihrem Fund um eine echte keltische Fibel handelt. Um sicher zu gehen, beschließen die beiden, ihre Brosche einem Experten zu zeigen. Ein solcher Experte ist Jürgen Zeitler. Er ist Professor an der Universität Trier und sein Spezialgebiet ist die keltische Geschichte. Mit keltischer Kunst kennt er sich besonders gut aus. Aber woher wissen ForscherInnen wie er heute eigentlich so viel über eine Zeit, die mehr als 2000 Jahre zurückliegt?
Die Funde, die wir aus der Keltenzeit haben oder die auf keltische Herkunft verweisen, die sind recht vielgestaltig,
erklärt uns Jürgen Zeitler. Neben archäologischen Ausgrabungen wie am Donnersberg gäbe es auch keltische Inschriften und Texte, die wichtige Informationen über die keltische Religion und ihr Leben verraten. Spuren der Kelten haben es sogar bis in unseren Alltag geschafft.
Ja, auch Überlieferungen, die wir heute noch antreffen können, sind den Kelten zuzuschreiben. Wenn wir zum Beispiel manche deutschen Wörter gebrauchen, wie zum Beispiel Amt oder Vassall oder Budget, dann sind das alles Wörter, die uns auf verschiedenen Wegen erreicht haben. Also das Budget natürlich über das Französische, aber die kommen letzten Endes alle aus dem Gallischen, also von den Kelten selbst. Und eine besondere Gruppe unter diesen Wörtern sind die Ortsnamen. Also im Bereich des Donnersberges zum Beispiel, nicht? Da haben wir meinetwegen Flussnamen, nicht? Wie Glan oder wie Nahe. Oder der Ortsname Worms, der ist sogar aus der Antike überliefert als Borbeto Magos. Also das ist ein keltischer Name eigentlich. Also insofern haben wir da eine ganze Reihe auch von Sprachzeugnissen, die wir für die Rekonstruktion der keltischen Kulturen in der Antike benutzen können.
Kann der Professor dementsprechend auch herausfinden, ob ein Gegenstand wie die Fibel der beiden Mädchen historisch ist oder vielleicht sogar aus der Keltenzeit stammt?
Wenn es jetzt konkret um eine Fibel geht, dann ist es eben von der Form her in der Regel möglich, das Objekt genauer zu datieren. Also bestimmte Formen werden halt nur in ganz bestimmten Zeiten verwendet. Besonders Schmuckmotive sind einer gewissen Mode unterworfen. Das heißt also, sie sind oft nur sehr kurze Zeit über verwendet worden. Wenn man die Form einordnen kann, dann ist schon eine gewisse Gewähr gegeben, dass es sich um ein Original handelt, weil eben bei Fälschungen zum Beispiel manchmal ein bisschen die Fantasie des Fälschers mit ihnen durchgeht und sie dann Formen verwenden, die gar nicht in Originalkontexten vorgekommen sind. Wenn es aber darum geht, noch genauer herauszufinden, ob ein Objekt nun wirklich aus der Antike stammt, dann kann man bei den Fibeln, die aus Metall hergestellt sind, natürlich eine Metallanalyse machen. Das heißt also ein naturwissenschaftliches Verfahren dazu verwenden, um zum Beispiel die Legierung zu bestimmen, also welche Anteile welcher Metalle oder welche Spurenelemente in dem Metall der Fibel enthalten sind. Und antike Fibeln haben immer ein gewisses Spektrum von Materialien, beispielsweise bei der Bronze. Sie haben bestimmte Beimischungen anderer Metalle, die so in der Regel in modernen Imitaten eben nicht enthalten sind.
Und nun die spannende Frage. Handelt es sich bei Tinas und Simones Brosche um eine historische Fibel? Der Professor untersucht die Brosche genau.
Ja, also das Objekt, das ihr mir da zeigt, das muss ich leider sagen, hat mit den Kelten nicht so viel zu tun. Denn diese Ringform, diese Ringfibel oder Ringbrosche, die kommt erst sehr viel später auf. Ja, also so wie das Objekt aussieht, so blank poliert und so, ist es natürlich auch kein richtiges Original, sondern es ist ein Imitat, nicht? Also eine moderne Replik eines mittelalterlichen Objekts.
Die Enttäuschung ist den beiden Mädchen anzusehen. Weder haben sie einen keltischen Schatz gefunden, noch ist ihre Fibel historisch. Eine billige Kopie, wie man sie auf Mittelaltermärkten kaufen kann.
Das ist jetzt schon enttäuschend, dass das keine echte Fibel ist. Aber wir haben ja auch vieles Neues über die Kelten gelernt und ich wusste auch gar nicht, dass dort so eine Siedlung am Donnersberg ist.
Ja, da hast du recht. Aber vielleicht finden wir beim nächsten Spaziergang was Wertvolles.
Dass das gar nicht so unwahrscheinlich ist, weiß auch der Professor.
Also heute Funde zu machen ist immer noch möglich und in der Archäologie gibt es eigentlich kaum ein Jahr, in dem nicht irgendwelche spektakulären Funde gemacht werden. Also das ist immer noch möglich, auch wenn man so auf keltischen Siedlungsflächen, ehemaligen Siedlungsflächen, zum Beispiel auf einem Acker mal drüber geht, kann man zum Beispiel Scherben finden, Tonscherben von Gefäßen, die möglicherweise aus der Keltenzeit stammen. Aber so große Funde wird man da wahrscheinlich kaum machen. Eine Fibel wird da wahrscheinlich großen Seltenheitswert haben. Aber prinzipiell ist das natürlich schon möglich. Nur sollte man sich davor hüten, ein bisschen nachzuhelfen und in der Erde zu wühlen, um solche Funde zu machen. Das sollte man dann doch besser den Denkmalämtern und den Archäologen überlassen, damit keine Befunde zerstört werden.
Ihre falsche Brosche werden die beiden Mädchen in jedem Fall behalten. Und wer weiß, vielleicht finden sie ja tatsächlich noch einen echten Schatz auf einem ihrer nächsten Spaziergänge rund um den Donnersberg. Schön, dass ihr bei dieser Folge von Hörschnegges mit dabei wart. Macht's gut. Tschüss.